Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge der Schweinehundgespräche. Mein Name ist Robert Unger, ich bin ausgebildeter Coach und Mentaltrainer und gemeinsam mit meinen Gästen beleuchte ich den Schweinehund aus verschiedenen Blickwinkeln. Vielleicht findest du ja ein wenig Inspiration, wie du deinen persönlichen inneren Schweinehund ein wenig zähmen kannst. Viel Spaß dabei!
Servus Jasmin!
Hallo Robert!
Schön, dass du da bist!
Schön, dass ich da bin, danke für die Einladung!
Ja, sehr gerne, wir haben es eh lang genug geplant, dass wir es endlich geschafft
Allerdings.
Haben.
Allerdings.
Ja. Jasmin, du bist die Hashtag-Chefin.
Ja.
Und als solches, Klammer auf, hoffentlich für dich, Klammer zu, weit bekannt. Und wenn man ein bisschen mit dir redet, dann kommt man drauf, das warst du nicht immer. Jetzt kann man sagen, ja, eh klar. Aber ich finde den Weg doch sehr bemerkenswert, den du gegangen bist, bis du zur Hashtag-Chefin geworden bist. Und das würde ich gerne so ein bisschen rauskitzeln aus dir in dem Gespräch. Wie war der Weg? Wie geht es dir jetzt dabei? Vielleicht, was sind die Ziele?
Sehr gerne.
Ja, dann schauen wir mal. Wenn wir jetzt ein Quiz veranstalten, was glaubt ihr denn, was die Jasmin denn so gemacht hat, bevor sie die Hashtag-Chefin war? Da fallen jetzt keine drei spontanen Möglichkeiten ein, aber eine davon könnte sein, als Sozialpädagogin an Hort arbeiten.
Ah, genau.
Und das dann die richtige Antwort ist, dann was glaubst du, wie viele sagen denn genau das wär's? Oder das ist sie sicher oder das war sie sicher?
Tatsächlich habe ich erst letzte Woche ein Gespräch gehabt mit einem Herrn, den ich das erzählt habe, und der hat darauf gesagt, ja, du wirkst eh so ein bisschen wie eine Lehrerin, das kaufe ich da voll ab.
Ja.
Also tatsächlich würde ich vielleicht...
Vielleicht, dass du darauf pickst, dass die Tasks erledigt sind von den Leuten, oder?
Wahrscheinlich, ja, das kann natürlich sein. Also es gibt schon Leute, die es mir dann abkaufen, natürlich, ja, wenn ich es erzähle, aber wenn man so wie du ein Rätsel draus machen würde, würde, glaube ich, keiner oder die wenigsten auf sowas gleich kommen, ja.
Was war denn damals die Motivation dazu?
Zur Sozialpädagogik?
Ja.
Tatsächlich bin ich absolut der Typ Lehrerin. Also ich wollte schon als Selbstvolksschülerin wollte ich tatsächlich Lehrerin werden. Mhm. Und die Geschichte ist, die Mama, und liebe Mama, falls du das hören solltest, du weißt, ich bin da für alles dankbar, was du für mich getan hast, aber die Mama hat zu mir immer gesagt, Jasmin, Lehrerin kannst du nicht werden, weil es gibt so viele Lehrerinnen und du wirst keinen Job finden. Das war ihre Sorge. Und sie hatte sicher nicht im bösen Gewissen irgendwie zu mir gesagt und mir eindoktriert, aber irgendwie war in meinem Kopf, okay, Lehrerin kann ich nicht werden, weil ich werde keinen Job finden. War damals wirklich so, nicht so wie heute.
Die ganze Generation ist damals gesagt worden, bitte werdet, also
genau,
sogar Ministerin, ja, abwärts hat gesagt,
genau,
bitte studiert nicht Lehramt.
Genau, es gab einfach damals im Vergleich zu jetzt wirklich viel zu wenig und zu viel, Entschuldige. Und tatsächlich habe ich dann noch einen Weg gesucht, oder die Mama eigentlich mit mir gemeinsam, wie ich trotzdem das ausleben kann, und durch tatsächlich einen Test, also ich habe dann wirklich auch eine Beratung gemacht, die Mama war dann mit mir quasi für unterwegs, bin ich dann auf die Sozialpädagogin gekommen, die wir nicht am Schirm hatten, weil dieses Berufsfeld gar nicht bei mir irgendwie aufgetaucht ist. Und das hat mir dann sehr gefallen, weil es war irgendwie, hey, du kannst Lehrerin sein, nur musst niemanden benoten.
Ah, okay.
So ein bisschen, das war so das, genau. Also du darfst mit, du kannst mit Kindern arbeiten, du kannst mit Erwachsenen arbeiten, mit Jugendlichen arbeiten. Also du hast diesen Faktor erfüllt, aber du musst niemanden benoten. Ist doch toll. Und so bin ich dann zur Sozialpädagogin gekommen. Es gibt zwei Ausbildungen in Österreich, die das machen quasi als Matura. Also nicht im universitären Bereich. Ja. Man muss sich ja bewerben und es werden jedes Jahr nur um die 60 genommen. Und da hatte ich das Glück, dass ich eine davon war.
Tja. Und was ist das Spannende am Lehrerinnen sein?
Also ich wollte immer mit Kindern tatsächlich arbeiten.
Okay.
Ja, und jemandem was mitgeben. Und das ist eben das, ich sage, ich bin durch und durch, und du lachst schon, das sieht jetzt niemand, aber weil du mich ein bisschen halt schon kennst. Jemandem was mitgeben, jemandem was lehren, das hat mich immer fasziniert. Ich habe das immer super gefunden, wenn Leute, wenn ich denen was mitgeben kann und die einfach sagen, wow, voll cool, das habe ich von dir gelernt.
Ja.
Und das war schon damals mein Antreiber anscheinend.
Und sagen, der erste Kontakt war dann in der Volksschule und das ist so ein geblieben als prägendes,
genau,
Bild. Ja. Okay. Hättest du, also wenn der Wunsch Lehrer in Erfüllung gegangen wäre, welcher Schultyp? Aus der Hüfte geschossen?
Wahrscheinlich Volksschule oder Mittelschule tatsächlich.
Aber es wurde dann Also es wurde die Ausbildung der Sozialpädagogik, Matura-Abschluss und danach ging es in den Hort.
Genau. Danach ging es in den Hort, sehr lange sogar, also ich war über 8 Jahre dann Hortpädagogin. Habe da auch mit Kindern mit verschiedenen Beeinträchtigungen gearbeitet, also im integrativen Bereich, und sehr viele tolle Erfahrungen gemacht. Und habe damals auch das Glück gehabt, ich habe in einem sehr großen Standort gearbeitet, dass ich relativ bald in jungen Jahren auch einen Vertretungsposten hatte. Das heißt, ich durfte meine Leitung auch vertreten und das war dann für mich nur zusätzlich so das Reinschnuppern ein bisschen in den Managementbereich. Ja. Das heißt, ich habe zu der Zeit eigentlich relativ schnell angestrebt, mal einen Hortstandort, oder bei der Stadt Wien ist das zum Beispiel meistens ein Kindergarten mit einem Hort gemeinsam, zu leiten. Das war damals eigentlich so nur vor, sage ich jetzt einmal, 6 Jahren, oder nein, ist schon ein bisschen länger her, vor, mittlerweile sind es jetzt auch schon, lass mich kurz überlegen, 7 Jahre, war das eigentlich mein Wunsch damals.
Dein berufliches Ziel.
Genau. Ja.
Was ist passiert, dass es das nicht geworden ist?
Kurzfassung.
Ja, die podcastfähige
Fassung. Wie lange haben wir Zeit? Muss man dazu sagen, es ist jetzt wirklich die Kurzfassung, weil da passiert natürlich vieles und so wie es, glaube ich, einfach bei vielen ist, man entscheidet sich nicht von heute auf morgen, hey, jetzt muss ich da radikal was ändern. Mir hat es immer schon ein bisschen ins Marketing gezogen. Ich habe zur Matura-Zeit schon gesagt, mich würde Event-Marketing sehr interessieren. Ich habe in meiner Jugendzeit auch Events organisiert und das war so ein bisschen der Treiber. Mhm. Da merkt man schon, da kommen jetzt ganz viele Dinge mit rein.
Ein paar Fäden zusammen.
Genau. Ja. Es war das Thema, ich habe vor über 10 Jahren einen Blog gegründet, also tatsächlich einen schriftlichen Blog mit Artikeln zum Thema Lifestyle, Mode etc. Den habe ich auf Social Media vertrieben und das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Und dann ist in meinem Hauptjob einiges passiert. Zum einen, dass ich an einem Punkt war, wo ich mich nicht weiterentwickeln konnte oder nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Und ich habe wirklich viel probiert, weil ich bin kein Mensch, der schnell aufgibt. Ja. Und der Job hat mich nicht mehr erfüllt.
Das heißt, du warst ein bisschen in einer beruflichen Sackgasse, zumindest was deine Karriere oder Karriereambitionen betroffen.
Genau, so ist es. Und ich habe einfach gemerkt, okay, so wie ich mir den Job ausgesucht habe, wie er mir mal Spaß gemacht hat, das ist es einfach jetzt gerade nicht mehr. Und das ist, wie gesagt, ja nicht was, wo ich so einfach von heute auf morgen und dann ändere ich alles. Das war schon ein Prozess. Das hat schon länger gedauert. Und das hat dann nur mehr ein Stück gedauert, bis ich die Entscheidung getroffen habe, zu sagen, okay, ich gehe jetzt weg von einem sehr sicheren Posten. Aber auch wissend, ich kann jederzeit wieder zurück. Ja. Aber ich muss das jetzt probieren, diesen Marketingweg zu gehen und einen anderen Weg zu gehen. Und das war dann der Beginn in meine Social-Media-Zukunft.
Ja. Da war aber, wir haben ja natürlich wie vor jedem meiner Gespräche ein kleines Vorgespräch gehabt, also der Sprung, so wie es jetzt die Chefin gibt, war ja nicht direkt aus dem Hort, sondern da war ja noch ein Schritt dazwischen.
Genau, also tatsächlich die Marke #Chefin war schon zu meinen Startzeiten im Social-Media-Marketing da, aber nur nicht Vollzeit, so wie es natürlich jetzt der Fall ist. Das heißt, ich habe meine Selbstständigkeit begonnen, ehrlicherweise nebenberuflich. Ich habe die Chance in einem IT-Startup bekommen, dort das Social-Media-Marketing aufzubauen, habe für das auch die #Chefin dann ein paar Jahre zurückgestellt und so wie es jetzt gibt, so gibt es jetzt seit 4 Jahren, aber tatsächlich war der Weg ein bisschen unklar am Anfang oder halt auch unsicher. Ich habe, wie viele andere, mich nicht gleich komplett in die Selbstständigkeit gewagt, sondern zuerst hat einmal sein müssen, mal langsam reinstarten. Und das IT-Unternehmen, aus dem hat sich dann auch entwickelt, dass ich generell das Feld ein bisschen mehr im Marketing und Vertrieb in diesen Fachthemen aufmache. Und das war extrem wichtig, weil dann sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind mit der #Chefin, ja.
Ich höre jetzt so ein bisschen raus, dass der Weg, den du dann eingeschlagen hast, manche Schritte werden da bewusst gesetzt gewesen sein, manche sind vielleicht ein bisschen passiert oder durch den Zufall unterstützt. Ja. War das der für dich richtige und passende im Nachhinein gesehen?
Ja, also ich finde, da gibt es so einen schönen Spruch, so Dots connect when you look back oder so, also irgendwie so in die Richtung gibt es einen Spruch. Und das war tatsächlich so. Also es ist vieles passiert, es ist einiges passiert, wo ich mich nicht gleich gesehen hätte, wo eigentlich zum Beispiel Führungskräfte etwas in mir gesehen haben. Das heißt jetzt nicht, dass mir jemand den Weg gelegt hat, aber es hat mir jemand, wo, sage ich mal, darauf aufmerksam gemacht, hey, hier gäbe es einen Weg, schau dort einmal hin. Gehen musst du dann nicht selber, ja. Und das war dann schon so, auch wenn es ein bisschen über Umwege war, würde ich das auf keinen Fall missen. Auch die ganze Zeit als Sozialpädagogin war extrem wichtig und ich würde alles nochmal so machen, wie ich es gemacht habe. Ja.
Stichwort, deine Vorgesetzten haben was gesehen in dir, was du für dich noch nicht gesehen hast. Es gibt diesen Begriff des blinden Flecks, natürlich in der Optik, da kommt er her, aber nicht nur in der Optik. Das ist eine der Aufgaben der Coaches, diese blinden Flecke aufzudecken. Mhm. Das sind die Dinge, die Außenwelt sieht, aber die man selbst nicht sieht. Und für die Außenwelt manche sogar selbstverständlich sind, dass das ein Teil der Jasmin, ein Teil des Robert sind, aber selbst ist man sich dessen genau gar nicht bewusst. Und in dem Fall waren es tatsächlich von deinen Vorgesetzten, die dir den Weg zu blinden Flecken gezeigt haben, um Potenziale zu heben.
Tatsächlich, ja. Also es gibt eine Situation, gerade in diesem Marketingbereich, wie erzählt, ich war eben am Anfang für Social Media Marketing verantwortlich und relativ bald Startup, jeder, der da schon mal irgendwie in einem Startup was zu tun hatte oder mit dabei war, weiß, das kann relativ schnell passieren, dass das andere Strukturen erfordert, das wächst sehr schnell und man ist auch in diesem Prozess sehr involviert, auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da Strukturen aufzusetzen. Und wir waren relativ schnell an dem Punkt, wo es geheißen hat, okay, wir wachsen jetzt, wir brauchen neue Strukturen und wir brauchen mittleres Management, verschiedene Ebenen, die gewisse Verantwortlichkeiten haben. Und der Chef hat dann gesagt, ja, okay, Marketing, wir brauchen jetzt eine Person, die das entscheidet. Ich als CEO kann das zukünftig nicht mehr entscheiden. Wir brauchen da jemanden dazwischen. Und bitte interimsmäßig hätte er gern jemanden aus dem Team, der das mal machen sollte, bis wir dann eine neue Position ihm ausgeschrieben haben. Und er wollte, dass wir uns intern bewerben. Und es haben sich viele beworben. Ich habe mich nicht beworben. Und er hat mich dann gefragt nach ein paar Tagen, Jasmin, ja, die und die haben sich beworben, aber warum hast du dich nicht beworben? Es liegt nichts auf meinem Tisch. Und ich so, ja, wieso sollte ich? Ich bin ja eigentlich Newbie im Marketing, ja. Also ich mache Social Media Marketing, aber jetzt nicht vollkommenes Marketing und wir haben bessere Leute im Team, war meine Meinung. Und er hat dann mich bekräftigt gesagt, na, weil wenn ich mir das und das überlege, bist du jetzt gerade die richtige Person für das? Überlegt er das? Und ich habe es mir überlegt und ich habe es dann auch angenommen, wo ich ehrlicherweise riesen Respekt hatte vor dieser Position.
Zu Recht.
Ja. Es war am Anfang aber auch die Sprache von, wir machen das interimsmäßig. Also interimsmäßig ist so nach 3 Monaten worden, so, hey Chef, interimsmäßig, wie schaut es aus? Sagt er, naja, ich habe doch geglaubt, du willst das weitermachen, du machst das so super, überhaupt keine Frage. Muss man dazu sagen, ich habe dann die Möglichkeit bekommen, zusätzlich wirklich auch ein Studium zu machen im Fachbereich Marketing und Vertrieb. Und das war auch nochmal sehr wichtig und Gold wert. Aber ich hätte diesen Weg ehrlicherweise nicht gleich bei mir gesehen. Im Nachhinein betrachtet oder relativ schnell habe ich aber auch gemerkt, das ist voll meins. Und das hat mich auch zu dem geführt, die Hashtag-Chefin ist nicht umsonst jetzt ein Unternehmen, das nicht alleine ist. Also ich bin ja der One-Woman-Show. Und das war auch mein Treiber, der da sehr stark entstanden ist, dieses Teamführung.
Ja.
Also mich erfüllt in meinem beruflichen Setting, ein Team zu führen. Mhm. Und das war rückblickend betrachtet sogar schon bei der Stadt Wien damals so. Ja. Also in meinem Job als Pädagogin war das auch schon so, dass ich durch diese Erfahrung, durch die Vertretungsposition, diesen Leading-Faktor drinnen gehabt habe. Und das habe ich rückblickend auch eigentlich durch meine Vorgesetzten erfahren und mir mitgenommen.
Ich werfe noch was rein, weil ja in diesem Hortsetting, wo du mit den Kindern arbeitest, hast du ja auch schon eine Leading-Position.
Stimmt, ja.
Und mir hat das gerade was anderes getriggert, was ehrlich gesagt nicht ganz zum Thema passt. Du hast gesagt, das ist interimsmäßig und nach 3 Jahren ist das Interim verschwunden. Und Startups haben natürlich so einen extrem dynamischen und neuen Charakter und grenzen sich ja sehr bewusst von der normalen, traditionellen Wirtschaft ab. Aber schön zu sehen, dass wenigstens das Gleiche gilt, dass ein selbst in einem Startup-Professorium klassisch österreichisch ist, dass das dann ewig bleibt.
Ja.
Aber Gratulation dazu. Und ich wollte dir auch einhaken, du hast noch gesagt, Ausbildung und so weiter. Du bist jetzt auch nicht die selbsternannte Social-Media-Expertin geworden, weil du einen Facebook-Account und einen Instagram-Account hast und weil du einfach weil du viel Zeit auf Social Media verbringst. Also da ist ja etwas mehr Fundament dahinter.
Ich hoffe doch.
Ja.
Ich hoffe doch, ja. Also das ist mir ganz wichtig und ich sage das auch in vielen Gesprächen, wir sind halt keine Social Media Standalone Agentur. Ja, wir machen Social Media Marketing, wir sind darauf spezialisiert, aber immer aus der Marketingperspektive, mit der Marketingbrille, weil es einfach ganz wichtig ist, dass das ein Teil der Kommunikation ist, aber halt nicht die ganze Kommunikation, Unternehmenskommunikation einfach übernehmen kann und sollte. Und das ist mir ganz wichtig und das, dann nehme ich Gott sei Dank auch vieles an Expertise mit aus den letzten Jahren.
Was hat dann dazu geführt, dass diese wahrscheinlich durchaus spannende Stelle der Head of Marketing in diesem Startup jetzt nicht mehr von dir begleitet ist?
Ganz klassisch war meine Trennungsphase in der Corona-Zeit.
Ja.
Ich glaube, man hört das von ganz vielen, du wahrscheinlich auch.
Definitiv.
Dass da viel passiert ist. Dass man dann natürlich durch Homeoffice und Co. in sich geht, schaut, wo möchte man hin. Der Markt hat sich verändert. Der Markt hat sich damals auch für die Produkte sehr stark verändert. Und ich habe dann einfach gemerkt, auch da an einem Punkt, es fühlt sich gerade nicht richtig an. Und als Marketingleitung musst du natürlich zu dem stehen, was du tust und du musst brennen. Und ich brannte, aber nicht mehr so wie am Anfang. Und ich habe für mich gemerkt, jetzt ist wieder irgendwie ein Need da. Also ich spüre, ich will jetzt irgendwas anderes. Mhm. Oder mehr. Oder nein, eher was anderes. Mehr ist das Falsche. Und ich glaube, diese Corona-Umbruchsphase war dann auch wieder nicht nur für mich, aber für viele Menschen da draußen, aber natürlich auch eben für mich so dieses, okay, schau dann nochmal hin und was willst du und tust du. Und ich habe dann auch überlegt oder tatsächlich bin dann den Weg gegangen, dass ich mich beworben habe. Ich habe mich vor allem bei Agenturen beworben, eh schon wissend, ich möchte eher in das Agenturbusiness, ich möchte mit mehreren verschiedenen Kunden arbeiten.
Sozusagen auf die gegenüberliegenden.
Also genau so ist es.
Ja, du hast so genau. Mit Agenturen gearbeitet, warst der
richtig.
Kunde und wolltest auf die andere Seite des Tisches.
Ich wollte die Seite wechseln und habe das dann auch gemacht, habe aber relativ schnell gemerkt, so, das ist gar nicht das, wo ich hin will. Im Sinn von, ich will das selber machen, aber ich will jetzt nicht Mitarbeiterin sein. Auch sehr spannend. Und habe mir dann 2 Monate eine Auszeit gegönnt, um wirklich mal Ruhe zu finden und hinzuschauen, wo möchte ich beruflich hin. Habe da Coaching und Co. gemacht und bin dann wieder bei der #Chefin gelandet.
Stichwort Coaching und Co. Mhm. Also wenn ich das Hölzel jetzt nicht aufgreife, dann sollte ich meine Profession hinterfragen. es waren nicht wir, die damals, also das nicht mit mir gearbeitet, wir haben es ja damals auch nicht gekannt.
Ja,
ich finde solche Themen immer spannend, ja, so berufliche Neuorientierung. Aber was würdest du sagen, was waren so deine 2, 3 größten Benefits aus der Coaching-Erfahrung heraus?
Jemanden zu haben, der dich vielleicht noch nicht so im Detail kennt, der auch eine wirkliche Außenwahrnehmung hat und die ohne Bias oder irgendwie dein Gefüge auch zu kennen, wohin zu bringen. Ja? Also das war für mich einfach sehr wertvoll, einen Rahmen zu finden, wo ich wirklich hinschauen kann, was ich möchte, ohne dass mir jetzt die Mama, der Freund oder wer auch immer da beeinflusst, also sage ich jetzt einmal.
Keine Unvoreingenommenheit deines Gegenübers.
Genau, das war sehr, sehr wichtig und auch mit Methoden zu arbeiten und da habe ich ganz eine tolle Coaching gefunden, ein bisschen auch reinzuschauen, was ist in mir drinnen. Ich bin ein absoluter Kopfmensch, ich zerdenke alles immer und sie hat mit mir mit Methoden gearbeitet, wo wir nicht alles zerdacht haben, sondern wo mein Kopf einmal kurz weg war und wir mal wirklich geschaut haben, genau, was will der Bauch, was will das Herz, was auch immer. Ja. Und das habe ich sehr, sehr gut gefunden.
Die Frage musst du jetzt nicht beantworten, aber was ich beobachtet habe bei meinen Kunden, was sie mir dann manchmal vertraulich erzählt haben, ist, wenn Sie eben so in einem Setting sind mit einem unvoreingenommenen, weil unbekannt oder kein direkter Connect da ist, also unvoreingenommenen Person, dass man da auch Dinge anspricht oder anders anspricht, als man sie mit einem Partner, Partnerin, Elternteil, Kinder, je nachdem in welcher Altersgruppe man ist, anspricht. Man ist auch im Denken offener und im Aussprechen offener.
Ja, kann ich bestätigen, aber ich finde, da gehört auch natürlich ein bisschen Vorarbeit dazu.
Ja.
Also man muss sich natürlich wohlfühlen in dem Rahmen. Und das war definitiv der Fall, weil man braucht einfach den richtigen Rahmen, finde ich persönlich, um sich öffnen zu können. Aber da bin ich voll bei dir. Wenn das gegeben ist, braucht man sich in so einem Rahmen natürlich auch andere Dinge anders auszusprechen.
Also ich stelle für mich fest, bin gerade in so einer Phase, wo ich Teile meiner Coaches wieder jetzt reflektiere für mich, wie war meine Coaching-Arbeit dahinter. Und ich habe was sehr Interessantes bemerkt, dass es so 2 bis 3 Sitzungen braucht, bis dieses, vielleicht wie du sagst, Vertrauensverhältnis da ist, beziehungsweise man sich so ein bisschen aufeinander eingeschliffen hat,
ja.
Wie läuft jetzt so ein Coaching wirklich ab, vielleicht in den Nuancen bei der einen oder anderen Person ein bisschen anders. Und wo sind die Schwerpunkte? Also dann habe ich das Gefühl gehabt, so immer nach so 2, 3 Sitzungen, ich bekomme diese Person immer besser und immer schneller in diesen Lösungsraum rein, wo es am Anfang vielleicht noch schwer ist, aus diesem Problem draus rauszukommen, wenn man vielleicht in ein akuten Problem kommt.
Ja, kann ich bestätigen. Also ich glaube, es hat auch 3, 4 Sitzungen gebraucht, bis wir dann dort waren, wo ich gesagt habe, so ja, und jetzt. Ja. Also es gab vorher schon Ergebnisse, aber man hat einfach gemerkt, von beiden Seiten, glaube ich, dass da, umso länger wir Zeit miteinander verbracht haben, waren mehr Möglichkeiten da. Ja. Aber gleichzeitig braucht es nicht 10 Sitzungen.
Ja.
Das finde ich nämlich auch immer sehr wertvoll.
Absolut, absolut. Also ich hatte auch schon, du weißt es, ich hatte auch schon Coaches, die waren das erste Mal da.
Mhm.
Und wir haben einen zweiten Termin ausgemacht und haben sie dann abgesagt. Und wir haben telefoniert und die hat gesagt, diese erste Sitzung hat was ausgelöst in mir und mir ist jetzt völlig klar, was ich machen möchte. Ich brauche die zweite Sitzung nicht mehr. Da schlagen mir 2 Herzen in meiner Brust. Das Kommerzielle, das recht klein ist, sagt, schade, ja, wäre spannend gewesen, das weiter zu verfolgen. Aber vom Ergebnis her, der Coach in mir sagt dann immer, cool, dass das so schnell klappt. Ist aber die Ausnahme, wo so ein Termin reicht, wenn man sich vorher nicht gekannt hat und dann weiß man, wo es hingehen soll.
Absolut, ja.
Aber dann bist du, dann wurde sozusagen die Hashtag-Chefin aus dem Corona-Schlaf erwacht.
Genau, es gab dann nur eine kurze Phase, wo ich überlegt habe, ob ich mit der Hashtag-Chefin, die ja eine Altbestand-Marke war quasi, weitermache oder ob ich was komplett Neues starte. Ich habe mich dann dafür entschieden, nein, wir bleiben mal bei der Hashtag-Chefin, weil es fühlt sich gerade richtig an und es war auch wirklich richtig, weil was passiert ist, war, und das hat mich besonders gefreut, sobald ich verkündet gehabt habe, so Leute, ich mache das jetzt, habe ich so viel Zuspruch gekriegt, auch von Kunden, die ich damals gestartet habe oder betreut gehabt habe, nach meiner Sozialpädagogik-Zeit, die sind alle zurückgekommen und haben gesagt, ah, super, dass du das wieder machst, ich brauche eh wieder was. Ja.
Als ob sie auf dich gewartet hätten.
Genau, und das war nochmal das, okay, die Marke ist in Erinnerung geblieben, wo da wirklich über 3 Jahre Zeit dazwischen war. Ja. Und das hat mich dann nochmal bestärkt, die Marke weiterzuführen und keine neue Marke zu starten.
Zwischenfrage aus Neugier, diese Überlegung, diese Evaluierung, ob die Marke Hashtag-Chefin bleibt oder nicht, hast du das mit dir alleine ausgetragen oder hast du dir da noch jemanden marketingtechnischen dazu geholt?
Tatsächlich habe ich in meinem Umfeld gefragt, in meinem Business-Umfeld. Wohl wissend, dass die Marke prinzipiell gut ankommt. Aber man überlegt sich dann natürlich schon, ich meine, das eine war, ist jetzt doch schon eine Zeit her und der Name ist damals, das muss man auch dazu sagen, nicht entstanden mit dem Ziel, eine Social-Media-Agentur aufzumachen. Und man überlegt dann natürlich, wenn man das jetzt dann Vollzeit macht, was sagt der Markenname aus? Will man international werden? Ist Hashtag-Chefin wahrscheinlich eher ein schlechter Name? Also das sind dann schon marketingtechnische Überlegungen mit reingeschwommen und natürlich habe ich mein Netzwerk da auch gefragt, Aber dann ist einfach die Entscheidung gefallen, ich starte jetzt einmal so, eine neue Marke kann ich auch noch immer gründen, aber so kann ich jetzt bei was anschließen, wo schon ganz viel einfach da war von der Vergangenheit.
Das ist das Fundament, auf dem du aufbauen kannst.
Ja. Und nachdem für mich klar war, ich möchte mich jetzt nicht international positionieren, was ich gekonnt hätte, weil durch das Startup wir durchaus international unterwegs waren, war aber klar mein Bezug, nein, mag ich eigentlich nicht. Also insofern sollten wir halt Kunden haben. Wir haben auch Kunden, mit denen wir Englisch kommunizieren, die nicht in Österreich, Deutschland oder in der Schweiz sitzen. Denen habe ich das dann halt immer flustig erklärt, was Hashtag Chefin bedeutet, und sie haben es auch verstanden. Ja. Aber natürlich ist die Marke jetzt gerade nicht so konzipiert, dass wir damit eine internationale Agentur werden könnten, wollen wir aber auch nicht.
Und also Startpunkt war jetzt März 21. Mhm. Ja. Von vornherein mit dem Ziel, mehr als nur die Jasmin Schierer zu sein, der Hashtag-Chefin, oder ist das gewachsen?
Das ist gewachsen. Also ich habe ganz klassisch alleine begonnen, habe mir nicht gleich gedacht, ich mag Mitarbeiter, aber es kam sehr schnell der Punkt, wo klar war, und da kam eben auch dann diese Erkenntnis, wie ich es vorher gesagt habe, dass das für mich ein wichtiger Treiber beruflich ist und mich erfüllt, diese Arbeit mit dem Team. Also Jasmin allein kann ich nicht so viel leisten und geben, wie ich das habe, seitdem ich Mitarbeiterinnen habe. Mhm. Also das ist für mich einfach ein Teil meiner beruflichen Erfüllung, ein Team zu führen. Die Leute sagen da meistens, klar, du bist die Chefin.
Ja.
Das ist die Zusammenfassung. Ja. War am Anfang nicht gleich mir so bewusst, aber kam relativ schnell, wo ich gemerkt habe, ich will eigentlich das gar nicht alles allein strugglen, alles mit mir ausmachen. Das gibt mir zu wenig, ja, und einfach, ich habe vorher ein Marketing-Team geleitet und habe eine ganz andere Rolle gehabt, als dann natürlich als Selbstständige, die alles selber gemacht hat. Und jetzt freue ich mich, dass die Aufteilung wieder eine andere ist, und es hat aber trotzdem natürlich 1,5 Jahre gedauert, bis ich mal jemanden dazugeholt habe. Das braucht es einfach, nicht jeder kann gleich am Anfang sich jemanden dazuholen, und jetzt sind wir auch schon ein bisschen gewachsen, und das freut mich sehr.
Wie würdest du denn deinen Führungsstil beschreiben?
Boah, das ist, habe ich mal, ist eine gute Frage.
Ja.
Das müsste man jetzt meine Damen fragen.
Ja.
Das wäre sehr spannend.
Was würden denn die sagen, glaubst du?
eine Mischung aus... Also, jetzt ganz ehrlich, ich weiß ja, wie ich bin. Ja, und ich glaube, das ist schon sehr... Ich brauche ein bisschen diese Kontrolle. Gleichzeitig haben die bei mir auch viele Freiheiten. Also ich glaube, ich gebe einen guten Rahmen vor, wo jeder weiß, was ich irgendwie will. Sie wissen auch, ich will was, aber dafür kriegen sie auch viele Freiheiten. Hm. Ich bin sicher, da bin ich so ehrlich, und Sie werden jetzt lachen, ein bisschen ein Kontrollfreak.
Ja.
Aber ich weiß auch, dass ich immer mehr abgeben darf. Und was ich so herrlich finde, ist, wenn dann so, man arbeitet einfach schon länger zusammen und ich einfach auch ganz genau weiß, wenn das Team sagt so, ja, du, ich habe mir gedacht, die sagt da das und das, weil du wirst es sicher wissen. Und dann so, okay, also sie wissen schon ganz genau, was will ich wissen und was ist mir eigentlich egal, das interessiert mich nicht.
Und sie nehmen es nicht persönlich im Sinn
genau,
von Control-Freak.
Genau, ja. Und es gibt eine lustige Situation, die ich immer wieder mir selber vorhalte, weil wir haben das Thema gehabt, okay, Jasmin geht in Urlaub und wer vertritt jetzt und wie ist das aufgestellt? Und ich habe dann einmal gesagt, so, oh, eigentlich macht mir das irgendwie ein bisschen unrund, wenn ich die ganze Zeit im Urlaub bin und ich höre gar nichts vom Team. Mhm. Und dann hat eben eine meiner Kolleginnen gesagt, so, sie gibt mir halt, ob es für mich okay ist, dann gibt es mir halt so kurze Inputs immer. Oder schreibt mir halt so einmal mit in der Woche halt so, hey, das und das und das, damit ich halt irgendwie ein Gefühl habe, was da so abgeht. Und das war für mich so cool eigentlich in diesem Führungssetting, aber auch im Austausch mit dem Team so, okay, das könnte eine gute Struktur sein, die wissen schon, wenn ich das ja Wochen gar nicht melden, habe ich Angst, es passiert was, wo es ja Blödsinn ist. Aber dann sind wir halt quasi so verblieben, ich kriege so kurze Pings von ihnen, dass quasi eh alles passt oder alles auf Schiene ist. Ich bin beruhigt, sie sind beruhigt, die Kunden sind super. Also das es hat sich einfach ein bisschen zusammenfinden müssen. Ja. Und für mich war es auch eine spannende Erfahrung, weil es für mich dann auch so war, brauche ich im Urlaub diese komplette Stille, um abzuschalten? Ja. Oder brauche ich eher dieses, ich kann besser abschalten, wenn ich kurz lese in unserem Slack, es passt eh alles.
Ich habe tatsächlich eine Podcast-Folge mal über das Thema gemacht, weil ich einen Kunden hatte, den ich, glaube ich, über 3 Sitzungen begleitet habe. Die Person kam mit dem Thema, ich arbeite den ganzen Urlaub Und das war jetzt nicht so, dass die Partner, Partnerin oder so sich da beschwert hat, waren beide im Berufsleben und beide ein gegenseitiges Verständnis, dass das sein muss, aber es war dieser Person selbst, die sagt, ich kann im Urlaub nicht aufstehen, ich muss dauernd am Handy hängen. Und das war tatsächlich spannend. Es waren auch 3 Sitzungen, wo wir dann gearbeitet haben, wo so diese richtige Balance, persönlich richtige Balance, und da gibt es kein generelles Rezept dafür, aber die persönlich richtige Balance zu finden zwischen Abstand und doch Information. Weil wie du sagst, wenn man dann gar nichts hört, dann wer weiß, was da alles läuft. Also man spinnt sich ja die abenteuerlichsten Geschichten zusammen. Und das kann natürlich über die Zeit eine gewisse Entwicklung nehmen.
Genau, so ist es.
Du hältst das vielleicht am Anfang nur 2 Tage aus, ohne Information, irgendwann eine Woche. Und vielleicht kannst du irgendwann einen Monat vollkommen entspannt auf Urlaub gehen im Regenwald ohne Handyempfang und du weißt, es wird nichts passieren.
Ja, also man muss ja natürlich da jetzt sagen, da geht es mir jetzt nicht um Kontrolle oder dass man kein Vertrauen hat ins Team. Es ist wirklich, wie du sagst, so dieses eigene Gefühl und das erlebe ich jetzt als Führung von der Firma im Vergleich jetzt als Marketingleitung nur mehr ein Stückel anders, weil halt wirklich zu 100% ich all in eigentlich bin in diesem Konstrukt. Ja. Und also ich hoffe, das kommt jetzt auch so rüber und nicht quasi, man vertraut jetzt dem Team nicht, das ist es einfach nicht. Das ist einfach wirklich dieses Persönliche, das ist mein Baby und ich höre seit einer Woche nichts vom Kind. Ja.
Wir werden jetzt nicht deine Mitarbeiterinnen im nächsten Podcast fragen und das dann veröffentlichen.
Das wäre aber spannend.
Vielleicht fragen wir sie auf freiwilliger Basis, genau. was sie dazu sagen. Wie groß seid ihr jetzt?
Wir sind jetzt mit mir 4 Personen.
Und wie teilst du, wie sozusagen, deine Aufteilung im Sinn von Leitung der Hashtag-Chefin, People-Management versus tatsächlich operativ noch tätig sein?
Derzeit 60-40 wird sich wieder drehen, würde ich jetzt sagen. Also 60% Team-Management, 40%, dass ich tatsächlich operativ tätig bin. Ändert sich natürlich. Wir sind klar, wir verändern uns, wir wachsen. Also es verändert sich laufend und es wird wahrscheinlich gerade dieses Jahr noch sehr stark der Fall sein. Natürlich ändern sich auch Services. Also momentan ist es so, dass die Schulungen hauptsächlich noch ich mache. Die Content-Betreuungen, die sind sehr stark im Team. Und auch da gibt es aber Änderungen laufend und deshalb ist das jetzt gerade der Ist-Stand, aber wenn du mich jetzt in einem Monat fragst, ist es vielleicht auch wieder anders. Ja.
Und wenn ich da versuche abzuringen zu einem, ich versuche dir gar nicht die Definition eines Zielzustandes abzuringen, ich konfrontiere dich einfach virtuell mit einer Situation. Jetzt denkst du mal, sagen wir 3 Jahre voraus. Und dann hast du ein Unternehmen, das, wo du 10 MitarbeiterInnen hast. Und eigentlich, und positiv formuliert und vollkommen dich auf deine Unternehmensführungstasks konzentrieren kannst. Ist das so ein Bild, das für dich positiv ist?
An 10 Personen habe ich eigentlich nicht gedacht in 3 Jahren, ehrlicherweise. Das muss man auch dazu sagen, es ist gar nicht mein Anspruch zu wachsen.
Ja.
Also das ist es gar nicht. Mein Anspruch oder mein persönliches Ziel ist, und ich glaube, das war auch ein großes Learning aus den letzten Jahren, zu akzeptieren, dass ich kein Typ bin, der immer nur dasselbe macht. Und es liegt ein Projekt oder ein Herzensprojekt in meiner Schublade, wo ich mir selber vor 4 Jahren gesagt habe, 5 Jahre gebe ich mir Zeit und 5 Jahre ist jetzt der Fokus auf Hashtag-Chefin. 4 Jahre davon sind jetzt fast vorbei. Und dann hat dieses neue Projekt Platz. Und eigentlich wünsche ich mir ein stabiles, gut großes Team und ein schönes, gutes Agenturbusiness, um mich frei zu spielen für das neue Projekt.
Verstehe.
Weil das neue Projekt nur mehr eine große Nummer ist, wo es viel Ressourcen von mir brauchen wird. Und da brauche ich einfach, dass die Hashtag-Chefin stabil ist. Das ist eigentlich, wo ich hin will. Und da muss die Hashtag-Chefin aber nicht 10 Personen groß sein.
Das verrat mir jetzt nicht und ich frage dir auch nicht, was das ist, weil wenn das dann soweit ist, machen wir eine neue Folge. Das
gerne.
Habe ich mehr davon.
Gerne.
Eine Frage, die vielleicht provokant klingt und ich meine das überhaupt nicht abschätzig von Mitarbeiter, MitarbeiterInnen gegenüber, aber wenn du vergleichst deine Erfahrungen aus der Hortpädagoge, aus dem Hort versus Mitarbeiterführung jetzt im Unternehmen, welche Parallelen siehst du?
Also meinst
oder jetzt, auch Unterschiede?
Meinst du jetzt in der Mitarbeiterführung oder generell in den Arbeits...
Also aus deiner Position her gesehen, so was ist das Gemeinsame aus deiner Arbeit mit Hortkindern versus dem, deiner Arbeit mit deinen MitarbeiterInnen?
Habe ich mir ehrlicherweise so noch nie gedacht, aber Parallelen sind sicher reinzuspüren, das war im Hort sehr stark der Fall, wo es eben nicht um Noten geht, wirklich zu sehen, was braucht die Gruppe gerade. Was für Themen interessiert die Gruppe gerade und wie kannst du die Gruppe oder einzelne Personen daraus gut fördern? Und das brauche ich jetzt natürlich genauso, weil ich mich immer stärker damit beschäftige, was braucht mein Team, um gut arbeiten zu können. Ob das jetzt Fortbildungen sind, ob ich merke vielleicht, okay, die eine Kollegin oder die andere Kollegin sind jetzt gerade zu sehr voll mit Tasks, ich muss was wegräumen, ich muss mich darum kümmern, dass wir wen dazu holen. Ich brauche, weiß ich nicht, in dem Bereich vielleicht Freelancer oder wir brauchen irgendein neues Tool, das wir uns anschauen müssen. Also es ist ganz viel meiner Arbeit, dieses Bedürfnis aus dem Team zu erkennen. Und das Team redet viel mit mir und Hortkinder reden auch viel. Manche Sachen werden aber vielleicht nicht gesagt und die muss dann auch noch erkennen. Also das ist, glaube ich, ein irrsinniger, wenn du mich so jetzt fragst, und das haben wir auch nicht abgestimmt. Also stimmt, das ist jetzt wirklich eine spontane Frage, aber das ist eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, eines der Punkte, die ziemlich ähnlich sind, so Bedürfnisse aus der Gruppe zu erkennen.
Die Frage kam mir nämlich aus meiner Erfahrung heraus, wie ich so meine erste Vorgesetztenposition hatte. Da waren meine Kinder, ja, Kindergarten, Volksschulalter. Mhm. Sind 6 Jahre auseinander. Also der Raffi war im Kindergarten, Julia wahrscheinlich in der Volksschule. Und ich habe mich so oft mit Situationen konfrontiert gesehen, wo ich jung, unerfahren, vor allem was diese Führungsposition betrifft, mir dann oft gedacht habe, meine Kinder sind wie meine Mitarbeiter, ein Wahnsinn. Und tatsächlich habe ich sehr viele Ähnlichkeiten erkannt und wie gesagt, das meine ich jetzt weder negativ auf die eine oder andere Seite, aber du musst in der Position, wo du bist, einen Rahmen setzen können. Ja, mit Freiheiten und Ergebnisorientierung oder was auch immer da dahinter steckt, ja, im Kontext. Das habe ich sehr, sehr spannend gefunden, wie das am eigenen Leib.
Ja, absolut guter Vergleich.
Ja.
Gute Frage auch.
Ja. Schlussendlich geht es um Menschen, die halt einfach nur in einem unterschiedlichen Entwicklungsstadium
sind. Absolut,
Wie oft siehst du denn jetzt versteckte Potenziale bei deinen Mitarbeiterinnen, die sie selbst noch gar nicht sehen?
Das kommt dann spannenderweise in Mitarbeiterorientierungsgespräche raus, wo man dann natürlich von zwei Seiten, auch da habe ich bei der Stadt Wien übrigens einiges mitgenommen, eigentlich so reflektiert, wo ist man, wo will man hin und da offen zu sprechen oder zu sagen, hey, hast du schon mal dort hingeschaut, wäre das nicht was, weil du hast da einen super Skill. Und wir haben auch eine super Kollegin gehabt letztes Jahr, die uns ein halbes Jahr begleitet hat und da war es sehr spannend, weil die für sich in so einer Entwicklungsphase war, dass ich ihn ja ganz viel erkannt habe in einer speziellen Richtung, wo sie dann selber, glaube ich, auch sehr dankbar war durch die offenen Gespräche und das auch aufnehmen konnte und für sich selber gesehen hat, wirklich, wow, in dem ist sie wirklich stark, aber in dem anderen Bereich war dann ihr eigenes Feedback, hat sie einfach selbst erkannt, da zum Beispiel hat sie eben noch nicht so eine Stärke entwickelt. Und was mich dann gefreut hat, war, dass durch sehr offene Gespräche und Feedback und Co. von beiden Seiten dann eigentlich entstanden ist, dass sie sich wahrscheinlich jetzt in diese eine Richtung, in ihre Stärkenrichtung auch weiterentwickeln wird.
Spannend.
Ja. Und ich glaube, das war für beide ein sehr positiver Austausch. Und generell im Team gibt es bei uns immer so dieses, jeder von uns kriegt ein Ausbildungsbudget, also alle meine Damen sind es momentan ja nur. Das heißt, da gibt es ja immer so diese Frage, welche Bereiche siehst du für dich, wo willst du dich weiterentwickeln, und die haben schon ein ganz gutes Gespür und wir merken im Team auch, wer hat wo seine Stärken. Ich zum Beispiel bin in Grafik absolut nicht gut, ja, aber wir haben eine Kollegin, die da super ist, also wirklich herausragend super ist, und die jetzt natürlich auch eine Grafikdesignerin, die das sowieso erklärt hat. Also, und da merkt man einfach, wir tun dann natürlich auch unsere Kundenprojekte nach den Ressourcen und Stärken einteilen, ausrichten, insoweit es möglich ist. Ja.
Ist dann immer spannend, wenn man sagen, seine eigene Karriere als Mitarbeitende, Mitarbeitender vergleicht mit dem, wie man dann Führungskraft ist, ja, und wie man das umschwenken kann oder gegenseitig reflektieren kann. Eine letzte Frage noch in dem Kontext. Was würdest du denn sagen, hast du durch Beobachtung deiner bisherigen Führungskräfte gelernt? So Do's und Don'ts.
Ich muss jetzt kurz schmunzeln. Vieles. Also es gab auch einige Momente, wo ich gesagt habe, genau das will ich nicht. Es gab aber auch einige Momente, wo ich gesagt habe, das will. Also man nimmt sich dann einfach das Beste und das Schlechteste raus. Man merkt dann aber selbst schon, oder ich bin aufgrund meiner Ausbildung wahrscheinlich als Sozialpädagogin selbst sehr reflektiert. Und ich weiß selber, dass Führung bei einem selbst anfängt, und ich ertappe mich dann auch wieder in Situationen, wo ich denke so, Jasmin, hättest du jetzt nicht warten können, wäre das jetzt nicht. Also ich reflektiere mich selber und weiß dann schon, okay, das hätte ich jetzt vielleicht selber anders lösen sollen. Oder das war jetzt fürs Team vielleicht nicht so cool. Jeder, der was anderes sagt, es gibt einfach Momente, wo man als Führungskraft, da haut es einem selber die Kabel aus, oder man ist sehr gestresst. Also so Dinge, wie gibt man Druck weiter? Gibt man Druck weiter? Also das sind Themen, da habe ich viel von meinen vorigen Führungskräften mitbekommen und schaue dann halt oder versuche selber hinzuschauen, okay, wo sind jetzt Situationen, was möchte ich im Positiven selbst so machen, was ist aber was ich selber vielleicht erlebt habe, was ich überhaupt nicht cool gefunden habe. Also um ein Beispiel zum Beispiel zu nennen, ich mag das nicht, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedliche Positionen gegenüber der Führungskraft haben, und ich habe gemerkt, in einem meiner Settings quasi, dass eine Führungskraft mit der Hälfte des Teams bei du war und mit der anderen Hälfte bei sie. Ja. Und das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, dass ich auf das halt schon Wert lege, wie beziehe ich wen ein, und alle sollten denselben Zugang zu mir haben.
Das war eine unsichtbare Beförderung, wenn man von sie auf du kommen
ist. Und das war aber was ich sogar dann auch bei einem Mitarbeitergespräch angesprochen habe, und sogar die damalige Leitung dann, mit der ich da in Kontakt war, gesagt hat, ja, sie hat im Nachhinein auch gemerkt, dass das blöd war. Und sie wird es korrigieren. Das sind halt so klassische Situationen, da nehme ich mir selber mit, das war für mich so ungut. Und gleichzeitig gibt es Situationen, wie ich es dir im Vorfeld erzählt habe, wo Führungskräfte mich eben ermächtigt haben, wie zum Beispiel das, was ich erzählt habe mit dem Chef, der gesagt hat, warum hast du dich da nicht beworben? Wo ich merke, wow, das war für mich ein ganz tolles Erlebnis, dass eine Führungskraft zu einem steht. Und das sind für mich Dinge, dass man jemanden ermächtigt zu etwas. Und ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass eine Betriebsleitung zu mir gesagt hat, wie ich mich für etwas beworben habe, und aber gesagt habe, ich bewerbe mich jetzt nur für diese Position, wenn es kein anderer möchte. Da ging es um eine Leitung von so einem Arbeitskreis. Und sie hat zu mir dann gesagt, na Frau Schirrer, wollen Sie es machen? Und ich habe gesagt, ja schon, aber nur, wenn es kein anderer will, weil damals war das Voraussetzung, dass man das macht, damit man quasi eine Leitungsposition kriegt.
Ja, eine Vorstufe.
Genau, und die hätte ich sowieso noch nicht bekommen aufgrund meiner Arbeitsjahre. Somit war für mich klar, besser das Freiheiten für alle, die das vielleicht brauchen. Das war mein Gedanke, und sie hat mich dann nur mal gefragt, Frau Schirrer, wollen Sie das machen? Und ich so, ja. Und sie hat dann gesagt, dann kriegen Sie es. Ist mir wurscht, wenn die anderen quasi nicht, sie haben zuerst gesagt, sie wollen das, dann kriegen sie es. Und das sind für mich so Situationen, wo ich halt auch versuche, hellhörig zu sein bei meinem Team, dass die auch einstehen für was sie wollen, ja? Und dass man sie da ein bisschen auch ermächtigt. Und ich habe heute zum Beispiel eine Bewerberin da gehabt, und ich finde das immer super, wenn man die Frage stellt, Gehalt, was stellst du dir vor? Und dann kommt wirklich bei sehr vielen, naja, ich habe gesehen das, aber eigentlich ja, und das passt schon. Und dann so herumeiern und ich versuche auch da zu ermächtigen, wo ich das noch nicht einmal meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, wirklich so, hey, steh für dich ein und sag, was du haben magst.
Spätestens beim Gehalt ist das, wo die Vergleichbarkeit da ist.
Genau.
Wenn du mehrere Bewerber, Bewerberinnen hast, was du hoffentlich haben wirst, um die beste Auswahl zu treffen zu können. Aber spätestens beim Gehalt ist eine Form der Vergleichbarkeit da und wenn man den Job dann trotzdem haben will, dann kann es durchaus sein, dass man da so ein bisschen, ich hätte gern das, aber wenn es das dazu führt, dass ich dann den Job doch nicht kriege, würde ich es vielleicht auch dafür machen. Ja? Und genau, bin sich damit eigentlich in eine, nicht mehr in die beste Position. Ja?
Genau.
Vielleicht, hängt immer vom Gegenüber auch ab natürlich.
Ja. Genau, aber das dann halt so, um auf deine Frage zurückzukommen, so vor allem zwei Sachen, wo ich mir einiges mitgenommen habe, auch jetzt für.
Also zusammenfassend, du hast genug Do's und Don'ts mitgenommen und gleichzeitig reflektierst du auch über dein eigenes Verhalten als Führungskraft.
Genau.
Zumindest im Nachgang ab und dann, wo.
Muss man.
Ja. Und der eine Kommentar sei mal erlaubt, nur weil man von Mitarbeiter zur Führungskraft wird oder von einem EPU zu, wo dann ein Team wächst. Also man wird ja plötzlich nicht vom Mensch zur Maschine, wo man einen Chip eingesetzt bekommt. Man bleibt ein Mensch mit zusätzlicher Verantwortung, mit zusätzlichem Druck. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, wenn man dem nicht gewachsen ist, braucht man es ja nicht machen. Aber man kann das auch lernen und beim Lernen keinen Fehler machen.
Du hast ein gutes Wort jetzt gesagt, wenn man dem nicht gewachsen ist. Und es ist das Wachsen.
Genau. Also von daher auch immer nicht nur Geduld und Toleranz mit den Mitarbeitenden, auch Geduld und Toleranz mit den Führungskräften, vor allem die das noch nicht so lang machen, aber auch mit denen, die es schon länger machen.
Ja.
Es ist ein ständiger Prozess des Lernens.
Genau,
das
ist es, ja.
Ich glaube, das ist ein guter Abschluss für den Moment. Ich hätte noch zig Fragen, könnten noch ein paar Folgen machen, vielleicht gelingt uns das noch. Aber ich bedanke mich mal ganz herzlich bei dir.
Ich danke.
Ich wünsche dir als Jasmin und der Hashtag-Chefin alles Gute, Happy 4th Birthday und alles, was darüber hinaus noch kommt und mögen die Ziele in Erfüllung gehen.
Danke für die Einladung.
Danke dir.
Du hörtest eine Folge der Schweinehundgespräche. Du willst mehr über mich erfahren? Dann empfehle ich dir meine Webseiten smartcoaching73.com oder smartconsulting73.com. oder eines meiner Social Media Profile. Ich freue mich auch über eine E-Mail von dir. Schreibe einfach an podcast@smart73.com. Viel Erfolg bei der Zähmung deines inneren Schweinehundes!